Wie war die Feier zum Tag, wo du ein Engel wurdest?
Das klingt so kitschig, gell? Es ist kitschig. Es war traumhaft. Ohne Schmäh. Da arbeitet man ja eben 1,5 Jahre darauf hin, weil man es ja 3-mal verschieben muss, aufgrund von Corona. Und dann ist der Tag da. Ich habe so Angst gehabt, weil viele haben gesagt, wir sehen als Braut, du erlebst das gar nicht wirklich mit. Das passiert halt einfach und dann hast du halt Fotos und Erinnerungen. Aber der Alex und ich haben uns ganz fest vorgenommen, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns sehen, das war schon so zum Lernen, wenn man es das erste Mal sieht, wenn er vorne steht und du schreitest dann im Kleid dahin. Haben wir gesagt, jeden Moment bewusst wahrnehmen und genießen. Und das haben wir eingehalten.
Gut.
Es war echt mega. 2 Tage danach sind wir noch auf der Wolke geschwebt. Jetzt ist wieder Alltag.
Jetzt ist es, ja, Gott sei Dank, weil jede Wolke.
Die löst doch auf, oder?
Sich irgendwann auf. Ich finde das schön, Wolken sind schön, aber mal wieder auf festem Boden stehen ist auch nicht schlecht.
Absolut. Mal schön, sei mich wieder philosophisch im Weg.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Aber ich glaube, das ist für die heute ganz ein großer Tag. Wenn wir endlich über ein Körperteil sprechen, das da so sehr am Herzen liegt. Die Nase.
Gerade staunst. Gerade die Nase.
Hammer.
Ja. Na, es ist interessant, weil erstens ist sie von der chirurgischen Seite her sehr fordernd und man sagt so salopp, gehört zu den schwierigsten Operationen in der ästhetischen Chirurgie, die Nase zu korrigieren. Und das reizt natürlich auch, aber es sind so viele Kleinigkeiten und so viele Faktoren und so viel, was mir besonders gefällt, du musst dich spontan einstellen auf eine Situation. Du kannst es bei aller Technik und allen Möglichkeiten nur bis zu einem gewissen Grad planen. Aber es bleiben dann immer Momente, wo du sagst, okay, jetzt ist es doch nicht so, wie ich gedacht habe oder wie ich es eigentlich, was ich beim CT oder MRI oder so gesehen habe, sondern es ist eigentlich doch anders. Und das ist schon, das macht das Ganze eigentlich so interessant.
Würde ich ja sagen, dass es eine jener Operationen ist, die am meisten Risiko mit sich bringt? Weil man oft auch nicht sofort weiß, wie es dann wirklich aussieht?
Ja gut, wenn man das Ergebnis als Risiko sieht, ja. Das muss man wirklich so sagen, ja.
Ich sag nur Michael Jackson.
Michael Jackson, der begleitet mich schon mein ganzes Leben, mein ganzes plastisch-chirurgisches Leben. Wir sind ja faktisch gleich alt, der Michael und ich.
Beides gleiche Baujahr, ja.
Wir sind sogar fast, glaube ich, im gleichen Monat.
Er hat am 29. August.
Achso, dann bin ich ein bisschen älter.
Hat nämlich am gleichen Tag wie mein Papa. Der hat am gleichen Tag, ja. Also exakt gleich alt wie mein Papa.
Ja, bin ich einen Monat älter. Ja. Eben, und das, aber eben wie gesagt, also er begleitet mich mein berufliches Leben, weil ich werde so oft angesprochen, aber ich möchte nur nicht so eine Nase wie der Michael Jackson.
Aber was ist da schiefgegangen, Carlo? Alles eigentlich, oder?
Also man kann das einfach überhaupt nicht vergleichen, weil ich meine, das ist eine Kultfigur. Und er hat sich ja wirklich zelebriert.
Ja.
Bis hin zur Selbstverstümmelung, muss man wirklich so sagen.
Ja.
Er hat sich ja komplett verändert, die Hautfarbe, die Gesichtskonturen. Man sagt ja, er wollte seiner Schwester immer ähnlich werden, aber die ist ja auch nicht mehr ganz original. aber die, was, das ist kein Beispiel für eine normale, unter Anführungszeichen, Nasenkorrektur, sondern das ist einfach Überzeichnung, bewusst gewählte Überzeichnung.
Rhinoplastik, habe ich gefunden, bezeichnet man die Nasenkorrektur, oder?
Genau.
Es ist kompliziert, wie wir jetzt schon gehört haben, von Anfang an. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch verschiedenste Gründe, der ästhetische Grund, aber natürlich auch, wenn zum Beispiel die Atmung behindert wird. Schiefe Nasenscheidewand ist jetzt das Erste, was ich mal in den Raum werfen will. Wie geht man da vor? Wie stellt man sie fest? Ich vermute mal, erster Weg ist akustisch über Schnarchen. Die Segler.
Keine Frage. Ja, also Schnarchen ist so ein typisches Zeichen, wobei auch das Schnarchen, da könnte man auch wieder länger mal breite drüber reden. Es ist ja nicht nur die schiefe Nasenscheidewand, sondern Auch das Gaumensegel, das da eine große Bedeutung hat, das, die Schleimhaut, die Nasenmuscheln, auch die Atemwege, die tieferen Atemwege, also Bronchien und so weiter, alles das beeinflusst, die Größe der Zunge, die Kinnform, alles das kann das Schnarchen beeinflussen. Mhm. Also das ist jetzt auch wieder sehr komplex. Aber sehr, sehr häufig ist es die Nasenscheidewand. Es gibt eigentlich so gut wie keine gerade Nasenscheidewand. Mhm. Es hat jeder von uns einen leichten Schwung drinnen. Macht ja auch nichts. Es ist ja nichts symmetrisch, Gott sei Dank. Ja. Symmetrie ist das Streben der Primitiven, hat einmal ein weiser Mann gesagt. Ja.
Ganz genau.
Und aber es darf natürlich funktionell keine Behinderung darstellen. Und das ist natürlich eine verkrümmte Nasenscheidewand, engt einen Nasengang ein. Mhm. Oft ist es sehr lange versteckt, das heißt, die Patienten oder Patientinnen merken es eigentlich gar nicht, weil sie ja noch ein anderes Loch haben, über das sie einatmen können.
Was ja praktisch ist.
Aber wenn man dann einmal einen Schnupfen hat oder so und dann merkt man so, jetzt ist die eine Seite zu und auf der anderen Seite geht gar nichts, dann ist das so das typisches Zeichen. Neben Schnarchen, wie du schon erwähnt hast. Aber was man einfach, ich kann das auch gar nicht trennen, ja, wenn wir jetzt so die Nasenscheidewand rauspicken. Es gibt diese Trennung zwischen Ästhetik und Funktion eigentlich nicht.
Okay.
Weil, wenn ich eine ästhetische Korrektur mache, muss ich immer die Funktion im Auge haben. Mhm. Die Nasenatmung muss immer frei sein. Und ich darf auch nie die Ästhetik so weit treiben, dass es eine Behinderung der Nasenatmung gibt. Andersherum, die Nasenscheidewand ist ein kleiner Teil eines Gesamtgerüstes. Mhm. Die Nase, ich vergleiche sie immer von die einzelnen Teile dieser Nasen, besonders des knorpeligen Anteils der Nase, stehen miteinander in einem gewissen Spannungsverhältnis. Das ist wie eine Hängebrücke. Mhm. Und wenn du jetzt ein Teil rausholst und das veränderst, dann veränderst du auch irgendwie diese Spannungsverhältnisse. Das hat im besten Fall keine weiteren Konsequenzen, außer halt vielleicht innen, was man nicht sieht, aber sehr oft auch die Konsequenz, dass die Nasenscheidewand sich über die Zeit wieder verkrümmt. Mhm. Und wenn es wirklich eine gravierende, klinisch bedeutende Nasenscheidewandverkrümmung gibt, dann ist schon zu überlegen, ob man nicht die gesamte Nasenstruktur so ändert, dass die Nasenscheidewand die nicht wieder sich anpasst an die Spannungsverhältnisse, die ja sonst geblieben sind. Okay. Also ich sehe die isolierte Nasenscheidewandkorrektur relativ kritisch, muss ich sagen.
Aber du korrigierst sie tatsächlich klarerweise eben, um dieses Gesamtpaket schaffen zu können, Ästhetik und Funktionalität. Wie gehst du da vor? Was wird das geschnitten? Man hört ja immer wieder von Hammer und Meißel. Wie funktioniert so eine Nasenscheidekorrektur?
Korrekt, es gibt Hammer und Meißel in meinem Instrumentarium, wenn es um die Nase geht, gar keine Frage. Grundsätzlich, es sind ja zwei Anteile, der knöcherne Anteil und der knorpelige Anteil. Und auch die stehen miteinander in einem gewissen Verhältnis. Das heißt, ist der Knochen etwas schief gewachsen, sei es durch eine Verletzung, aber sei es einfach auch angeboren, dann korrigiert das die Nase, der knorpelige Teil, um die Nase wieder mittig zu stellen und damit entsteht schon eine gewisse Krümmung. Mhm. Also auch da, man muss dann immer beides ins Auge fassen und beides betrachten, wo liegt das Problem. Grundsätzlich das Prinzip ist für die Längsausrichtung der Nase und für die Höhe, also von der Nasenbasis bis zum Nasenrücken, ist der Knochen zuständig. Mhm. Auch für die Breite. Für die Länge und für die Kontur der Nasenspitze ist dann der Knorpel zuständig. Mhm. Also das kann man schwer voneinander trennen.
Wenn wir jetzt die Nase ja wieder ein bisschen anatomisch beleuchten, den Knorpel weggibt, das ist eigentlich wie ein Dreieck so ausgeschnitten. Gell? Das Knöcherne, also der Knochen selber, bildet eigentlich ein Dreieck. Also wenn man so drauf schaut auf einen Schädel ohne Haut und ohne Strukturen, ist es einfach ein offenes Dreieck, wo dann dieser Knorpel ansetzt.
Ja, ein Dreieck oder, finde ich plastischer gesehen, ein Dach.
Ein Dach.
Ja, es mit einem Giebel, das ist der Nasenrücken und eben den Dachhälften, das ist jeweils links und rechts das Nasenbein. Mhm. Und in der Mitte steht noch einmal sozusagen eine Stütze, das ist die Nasenscheidewand. Okay. Und die haben jeweils eine Verlängerung im knorpeligen Anteil. Das heißt, das Nasenbein geht über in den sogenannten Dreiecksknorpel, der von der Seite gesehen so eine dreieckige Form hat. Und die Nasenscheidewand eben, die knöcherne, geht in die knorpelige Nasenscheidewand über. Und vorne schließt dann der sogenannte Flügelknorpel an. Das ist, muss man sich vorstellen, wie eine Feder. Die Feder hält quasi dagegen, wenn man tiefer einatmet. Weil grundsätzliches physikalisches Gesetz, beschleunigt man die Luft, entsteht ein Unterdruck. So fliegen die Flugzeuge, so pfeift man. Es ändert sich mit der Geschwindigkeit der Luft, ändert sich auch das Druckverhältnis. Ja. Das heißt, ich atme tief ein und es entsteht ein Sog. Würde da dieser Flügelknorpel nicht dagegen halten, die Nasenflügel zusammenklappen lassen. Kinder können das machen. Mhm. Die haben ganz weiche Flügelknorpel und wenn die so ganz schnell einschnupfen, dann können die Nasen richtig zumachen.
Ja.
Wir Gott sei Dank nicht mehr. Da sieht man also, wie eng der Funktion und Ästhetik eben verbunden sind. Und diese ganzen Strukturen werden korrigiert, wenn es notwendig ist.
Korrekturen sind eben auch notwendig, wenn man die Nase als persönlich nicht ästhetisch empfindet oder wenn sie auch im Weg umgeht, jetzt blöd gesagt, weil es gibt ja wirklich so viele verschiedene Nasenformen. Ich habe das jetzt einmal gegoogelt. Nasenauffälligkeiten, da kommen einmal daher. Die Höckernase, die Sattelnase, die Breitnase, die Schiefnase, die Knollennase, die plumpe Nasenspitze und, my favorite, die Ballonnase.
Ja, mir fehlt ein bisschen die Kombination. Mhm. Also die häufigste Korrekturbedürftige oder der häufigste Grund, warum Patienten zur Nasenkorrektur kommen, ist die sogenannte Höcker-Langnase.
Höcker-Langnase.
Ja, also da ist beides. Die ist ein bisschen zu lang und hat einen Höcker. Dann kann sie nur schief sein, also Schiefnase.
Höcker-Lang-Schiefnase.
Ja, Höcker-Lang-Schiefnase und so weiter. Ja, also das sind die häufigsten eigentlich.
Und das ist dann wirklich so, dass man die Form verändert. Also da passt man dann am Ideal an oder wie der Patient das halt haben will, der sagt, so soll meine Nase ausschauen, wird vermutlich ja wieder 3D simuliert.
Du hast jetzt da wirklich einen kritischen Punkt angesprochen.
Okay.
Ich passe es nicht dem Ideal an. Ich passe es dem Gesicht an. Das finde ich total wichtig. Mhm. Es ist ganz wurscht. Das ist das Gleiche, was wir beim Lippenpodcast besprochen haben mit deinen 18 bis 20 Millimeter, Zentimeter hätte ich schon fast gesagt.
Das wär's,
18 bis 20 Millimetern. Das ist wurscht, ja. Das muss passen. Das muss ins Gesicht passen. Mhm. Wenn jemand ein schmales, ovales Gesicht hat, dann wird die Nase sicher keine Stupsnase werden, oder? Finde ich, sollte es keine Stupsnase werden. Wenn jemand ein rundes Gesicht hat mit breiten Wangenknochen, dann finde ich ein bisschen eine freche, stupsige Nasen eigentlich ganz passend. Die darf dann aber auch nicht zu schmal werden, weil das passt dann auch wieder nicht. Das schaut dann so reingesetzt aus und das darf einfach nicht sein.
Stupsnase heißt dann eigentlich immer, dass die Spitze vorne relativ...
Stupsnase ist für mich eine relativ kurze Nasen, wo der Nasensteg ein bisschen schräger steht. Mhm. Ein bisschen ein Winkel zwischen Oberlippe und Nasensteg, das ist so, muss man schon haben, also ein bisschen über 90 Grad. Das hat man eigentlich immer im Idealfall. Aber ob das jetzt eben an die 90 oder an die 100 Grad Winkel ist, das ist dann ganz individuell abhängig von der Gesichtsform. Um das noch weiter zu spinnen, ist das Kinn relativ prominent, darf die Nase nie zu klein werden. Sind die Jochbogen sehr, sehr flach, muss man sich überhaupt überlegen, kombiniert man das? Füllt man die Jochbogen ein bisschen an und wirkt dann die Nase nicht gleich eigentlich ganz normal? Ja, also das ist immer so. Ein schönes Beispiel ist die Barbara Streisand. Mhm. Die hat eine Riesennase. Aber die hat ein flaches Kinn und auch eine relativ flache Stirn. Jetzt bildet das Ganze so eine richtige Parabel. Die würde mit einer kurzen, kleinen Nase komplett aus der Balance geraten. Mhm. Die hat ja, das war ja fast ihr Markenzeichen, ihre markante Nase. Aber das ist sie, das ist harmonisch, das passt. Und das ist gut, dass sie das auch nicht ändern hat lassen. Aber eben wie gesagt, es kommt nicht auf die idealen Nasenmaße an. Du hast da sicher wieder was rausgegangen.
Ich hab's schon gelöscht.
Sondern es kommt auf die Harmonie drauf an, auf das Verhältnis der Gesichtsform und der Nase.
Nimm uns wieder mit, Carlo, bitte. Nimm deinen Hammer und dein Meißel in die Hand und erzähl uns einmal, wie so eine Korrektur abläuft. Sagen wir mal, wir bleiben bei dieser höckerlangen Schiefnase. Wir wollen sie zum Ideal dieses Patienten machen. Wie gehst du da vor? Von dem Moment, wo der zu dir kommt und sagt, über Probleme mit meiner Nase, bis hin zu, vielen Dank, lieber Carlo, du hast mich glücklich gemacht. Lass uns da mal dran teilhaben.
Okay, also es beginnt natürlich mit einem ausführlichen Informationsgespräch, bei dem also auch die Anatomie beleuchtet wird, die einzelnen Punkte. Dann wird darauf eingegangen, als allererstes natürlich auf den Wunsch des Patienten oder der Patientin, wie soll die Nase in ihrer Vorstellung ausschauen. Über die Frage nach der Funktion, gibt es eine Atembehinderung, Schnarchen, verlegte Nasengang auf einer Seite mehr als auf der anderen, ist dann schon das erste Zeichen auf einen Nasenscheidewand-Schiefstand. Wenn das wirklich so ist, dass da Handlungsbedarf ist, dann macht man auch einmal ein Röntgen, also eine Computertomographie, um festzustellen, wie stark ist diese Verkrümmung, wie eng wird's. Geht man in die Details, gibt es die Möglichkeit, wenn die Patientin oder der Patient das will, dass man das mit der 3D-Simulation einmal am Bildschirm korrigiert. Das geht bis zu einem gewissen Grad ganz gut, wobei ich da immer ein bisschen warne. Ja, das ist sehr aufwendig für das Programm, weil die Nase viele Konturen, viele Schatten, die Nasenöffnung hat, also alles Dinge, die also für Programm sehr fordernd sind, um das zu darstellen zu können und dann auch noch zu korrigieren, ohne dass es ausschaut wie aus einem Cartoon. Aber es geht eigentlich in der Zwischenzeit schon ganz gut und man kriegt so einen ersten Eindruck. Und dann, die Operation selber wird im Normalfall in Vollnarkose durchgeführt, wenn man das macht. Das macht auch Sinn, weil einfach die Atemwege dann gesichert sind. Es rinnt ja doch was hinten runter und dass man das dann nicht einatmet. Also ich finde einfach für den Patienten, für die Sicherheit des Patienten oder der Patientin ist die Narkose da mit Abstand die bessere Lösung.
Okay.
Man kann es theoretisch auch in örtlicher Betäubung mit einem Dämmerschlaf machen, aber das ist schon, also erstens für die Patientin oder für den Patienten recht heavy und zweitens kritischer. Weil der Hustenreflex ist nicht so da, es rinnt Blut hinten runter und man atmet das ein und das kann dann bis zu einer Lungenentzündung gehen, das braucht niemand. Nein. Also ich bin da wirklich kein Fan davon. Dabei gibt es dann auch wieder zwei grundsätzliche Techniken. Es gibt die sogenannte geschlossene und die offene Nasenkorrektur. Der Unterschied ist nur ein kleiner Schnitt am Nasensteg. Das ist auch die einzige sichtbare Narbe.
Yeah.
Alle anderen Schnitte sind in der Nasenöffnung. Wenn ich die offene Technik wähle, dann sehe ich, was ich korrigiere. Wenn ich zum Beispiel den Flügelknorpel verschmälere, dann sehe ich, wie viel drinnen bleibt. Bei der geschlossenen Technik sehe ich nur, was ich rausnehme.
Mm-hmm.
Trotzdem gibt es absolut Indikationen für die geschlossene Technik. Der Vorteil ist, der Heilungsprozess geht ein bisschen schneller. Im Grunde genommen, die meisten Korrekturen mache ich aber offen. Dann arbeite ich sogar mit einer kleinen Schublehre, damit ich also wirklich ganz symmetrisch bin, links und rechts. Da versuche ich schon wirklich die Symmetrie, auch wenn sie noch so der Streben der Primitiv ist, zumindest mich der Symmetrie anzunähern.
Ja.
Dann wird quasi Knorpel und Knochen befreit, damit man alles frei vor sich hat. Die Nasenscheidewand wird aus ihrer Ummantelung, also von der Nasenschleimhaut, gelöst.
Wahnsinn.
Der Sinn ist, dass der Kanal, also der Nasengang und diese Auskleidung mit Schleimhaut intakt bleibt, dass man die nicht verletzt. Dadurch ist der Nasengang und das Operationsgebiet getrennt, was auch für die Sterilität ein Vorteil ist. Mhm. Dann reduziert man also den knorpeligen Anteil, man nimmt ein bisschen was vom Nasenrücken, vom sogenannten Dreiecksknorpel weg, von der Nasenscheidewand, dann schaut man, ob sie gerade steht, sonst muss man sie entsprechend einstellen. Da gibt es unzählige Techniken, ist auch schon wieder, da könnte man auch schon wieder quatschen, ohne verrückt. Ende. Ich mache sie ein bisschen kurz, also man kann sie fenstern, die Nasenscheidewand, also dort, wo die stärkste Krümmung ist, einfach ein Stück rausnehmen. Hauptsache, es bleibt genug, damit der Nasenrücken stabilisiert ist, weil sonst kommt es zur Sattelnase.
Yeah. Oder also man kann sie. Eine Einkerbung entsteht, oder?
Na, so wie ein Sattel, dass sie einsinkt, ja. Am Nasenrücken. Dann kann man sie einritzen, man kann eine sogenannte Schiene, also ein Knorpelstück in Gegenrichtung einspannen, damit sie sich gerade einstellt. Es gibt auch eine Lehrmeinung, dass man die Nasenscheidewand überhaupt rausnimmt und neu zusammensetzt und wieder einbaut. Mhm. Da bin ich wieder bei einem meiner großen Idole, dem Ilus aus Paris, alten plastischen Chirurgen, der immer gesagt hat, keep it simple. Mhm. Da bin ich auch dafür, dass man also nicht zu viel zerstört und das eher nicht macht. Aber das ist ganz, passt man immer an die Situationen. Dann wird der knöcherne Anteil, also ich mache es mit der Feile, ich feile den Nasenrücken, den knöchernen Nasenrücken ab.
Vorstellung.
Ja, also da gibt's echt Anästhesisten, die schauen da weg.
Ja, das glaube ich.
Aber das ist nicht so schlimm. Ja, okay.
Aber du bist halt auch schon gewohnt. Ja, also ein paar Mal gemacht. Gewohnt. Aber die Vorstellung ist grausam.
Und nur einmal kommt dann eben kurz Hammer und Meißel zum Einsatz. Das ist eben um die Basis, dort wo das Nasenbein am Kieferknochen verbunden ist oder angewachsen ist. Das löst man dann, damit man das in der Mitte wieder schön zusammenrücken kann und die Nase nicht nur niederer, sondern auch wieder schmal wird. Mhm. Ja, und dann wird der Flügelknorpel korrigiert, also man reduziert meistens den seitlichen Schenkel, damit einfach diese Linie vom Ansatz des Nasenflügels zur Nasenspitze ein bisschen akzentuiert wird.
Und das mit einem Skalpell, oder?
Ja, das kann man schnitzen. Das ist wie Holzschnitzen.
Das ist vom Material her sicher auch voll spannend,
ja,
oder?
Ja, also. Das Einzige, es ist gegenüber dem Holz, es ist extrem elastisch. Das heißt, du musst immer dran denken, also wie gesagt, die Spannungsverhältnisse, Dreiecksknorpel, Flügelknorpel, Nasenscheidewand stehen miteinander in einem Spannungsverhältnis. Und das Zweite ist, es will wieder zurück. Ja, also man muss es schon ein bisschen zwingen.
Mhm. Aber Späne entstehen keine.
voll beim Feilen sehr wohl. Schon, ja. Also, das
finde ich also wenn jetzt zu dieser Sekunde jemand einschaltet von unserer Hörer und Hörerinnen, die vermuten wahrscheinlich, dass sie mal am Tischler-Podcast kommen.
Ja, oder ja. Wenn es der Tischler ist, dann ist es eh gut. Also mit dem lasse ich mich da gern vergleichen.
Gut.
Puh. Kunsttischler, sagen wir so.
Kunsttischler.
Ja, und schlussendlich wird es dann alles in Position gebracht, adaptiert, vernäht, da gibt es dann noch Spreizerknorpel, die man einsetzt oder man kürzt dann eben die Unterkante von der Nasenscheidewand. Das ist jetzt nur so das Grundprinzip. Ja? Mhm. Das quatsche ich eh schon ohne Ende, aber
es ist mega spannend.
Es sind dann noch so viele Details. Wo muss ich was wegnehmen? Wo muss ich was dazu tun? Ganz wichtig, lasse ich die Funktion der einzelnen Knorpelanteile intakt. Mhm. Gerade eben dieser Flügelknorpel, der diese Feder, diese Spange bildet um die Nasenöffnung herum, den darf man nie kaputt machen. Der braucht diese Spannung, braucht man. Sonst kommt es dann zu diesen komischen Nasenvertreten, Nasenspitzen, weil dann einfach die Spannung nicht mehr stimmt. All diese Dinge muss man dann eben sich anschauen. Und dann geht es natürlich in die Nasenöffnung. Wie schauen die Nasenmuscheln aus? Das kann man sich so vorstellen wie beim Heizkörper die Rippen. Ja. Ja. Also das vergrößert die Oberfläche der Nasenschleimhaut. Dadurch ist die eingeatmete Luft feuchter und wärmer, wenn sie dann in die Lunge kommt. Deswegen soll man ja auch viel durch die Nase atmen, weil einfach dort alles daraus ausgerichtet ist, dass die Luft erwärmt und befeuchtet wird. Die Nebenhöhlen und so weiter, das dient ja auch zur Befeuchtung.
Bereit zum Sauerstoff abgeben im Körper. Okay, ja.
Und das muss man halt schauen, sind die zu groß, die sind oft ein bisschen angeschwollen, muss man die ein bisschen reduzieren. Da gibt es also, es geht noch eben, geht in vom Hundertsten ins Tausendste.
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, eine Nasenkorrektur ohne OP zu machen. Da wir gefunden eben gerade so, wenn es zum Beispiel Versenkungen sind, die man auffüllen kann, da kommt wieder unser wunderbares Hyaluron zum Einsatz und die Spritzungen. Ja. An welchen Stellen? Prinzip wahrscheinlich an der ganzen Nase oder gibt es da Stellen, wo man das nicht anwendet?
Man kann mit der Hyaluronsäure, das ist jetzt so irgendwie, da hast du mir jetzt richtig einbremst. Das passt schon. Nur bei der Hyaluronsäure kann man eben sogar an dezenten Höcker ausgleichen. Man kann die Nase schmäler machen, man kann sie sogar kürzen.
Mit Hyaluron.
Hyaluron. Also da gibt's einige, da kann man eigentlich viel tricksen mit dem.
Okay.
Man darf sich nicht zu viel erwarten, aber so in einem gewissen Rahmen macht sich das ganz gut. Und man muss sich im Klaren sein, nach 6 bis 10 Monaten ist der Zauber wieder vorbei, weil die Hyaluronsäure wird ja wieder abgebaut.
Aber sind solche Nasenkorrekturen mit Hyaluron oft bei dir?
Ich habe sie immer wieder. Öfter kommen die Patientinnen oder Patienten gleich zur Frage wegen einer operativen Korrektur. Mhm. Aber das ist bekannt, also wissen viele, dass man eben mit Hyaluronsäure die Nase korrigieren kann. Und ich habe ein paar Patientinnen, die kommen regelmäßig und lassen sich das machen. Und das mache ich auch gern, das macht Spaß. Aber irgendwann einmal geht es ihnen dann meistens eher auf die Nerven.
Weil wie du sagst, man muss halt wirklich oft kommen. Ja,
genau.
Alle halbe Jahr. Der Karl und ich haben uns ja wieder im Vorhinein unterhalten über die Nase und die haben mich gefragt, ja, wie tun wir da? Ich habe das Gefühl, da wird eine Folge nicht ausreichen. Und hat der Karl gesagt, jetzt probieren wir es einmal in einer Folge. Aber wir kommen wieder zu dem Entschluss, da gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Deshalb werden wir noch eine Folge über die Nase machen.
Ich bin dafür. Also ich bin noch lange nicht am Ende. Es ist, wie ich schon anfangs gesagt habe, oder wie du ja auch erwähnt hast, schon ein bisschen ein emotionales Thema für mich. Mm. Um nicht zu sagen eine Leidenschaft, obwohl ich eigentlich Hasenörl heiße und nicht Nasenörl. Aber trotzdem, es liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, es fehlt mir auch noch ein bisschen so, dass man gewisse, wir sind ja auch dazu da, Mythen zu besprechen und da gibt es auch einiges, das man aufarbeiten sollte. Ja. Also ich glaube, wir machen eine zweite Runde.
Würde ich auch sagen und vor allem, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt haben wir euch einmal einen Überblick gegeben, was ist möglich, wie schaut es so aus und jetzt seid ihr dran, was sind eure Fragen dazu, was ist euch jetzt durch den Kopf gegangen, gibt es irgendwelche Anliegen, die wir klären können, deshalb wollen wir da auf jeden Fall noch eine Folge für euch machen, her mit euren Herzensangelegenheiten.
Oder Nasenangelegenheiten.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.